Schon weiter mit den Ansagen. Dazu hole ich mir noch kurz das Mikrofon. Die Ansagen stehen auch nochmal auf dem Zettel. Zum einen ist jetzt am Donnerstag der Seniorenbibelkreis um 15 Uhr mit Abendmahl. Dann hat die Karin noch eine Ansage. Wo ist sie? Da.
Wir machen ab nächste Woche Sonntag eine missionarische Flüchtlingsfreizeit, so wie letztes Jahr auch. Ich habe ein paar Leute angeschrieben, aber ich dachte, ich möchte hier noch mal fragen, um keinen zu übersehen. Wer möchte gern für einzelne Teilnehmer oder Familienteilnehmer beten? Der soll mich bitte ansprechen. Darüber würden wir uns sehr freuen, denn am Gebet liegt alles und nachher hören wir, glaube ich, auch noch was dazu.
Ja, dann am Samstag ist eine Kanutour geplant. Kanutour auf der Ruhr. Am 12. Danke für den Hinweis. Anmeldung ist wohl noch möglich beim Thilo Masur und beim Stefan von Dewitz, wobei der Stefan ist gerade im Urlaub, das weiß ich. Beim Thilo weiß ich es nicht so genau. Aber auf jeden Fall per E-Mail. Auch im Urlaub. Also guckt auf euren Zettel, da sind die E-Mail-Adressen drauf. Die erreichen Sie dann auf jeden Fall, auch wenn Sie gerade im Urlaub sind. Und das Vierte, was ich noch ansagen möchte, am Sonntag in einer Woche, also in 14 Tagen, ist um 17 Uhr ein offener Garten geplant. Das hatten wir ja schon vor einigen Jahren einmal, dass wir solch eine Möglichkeit hatten, sich so kennenzulernen, zwanglos oder gemeinsam ein wenig im Garten sitzen zu genießen. Das war mal ganz schön gewesen, manchmal übervoll, weil einfach so viele Leute gekommen sind. Und ich finde das schön, dass die Ulrike das jetzt nochmal aufgegriffen hat. Am 13. August um 17 Uhr. Informationen gibt es auch ein Infoblatt. Wir haben ein paar auch an der Wand hier zu stehen. Ja, soweit zu den Ansagen. Urlaub genießen. Im Urlaub. Urlaub hatte sich so ein bisschen festgesetzt bei mir. Seht ihr ja. Ich guck auf den Zettel zum Gottesdienst und lese, und es begab sich, dass er an einem Ort war und badete. Und spätestens da wusste ich, also jetzt musste mal langsam wieder von dem Urlaub wegkommen. Da steht betete und nicht badete. Ja, an solchen Tagen, die Sonne scheint, es ist Sommer, man müsste Urlaub haben oder Geburtstag oder irgend so was Schönes, es ist einfach toll. Vielen Dank, das sollte jetzt keine Aufforderung sein. aber schönen Dank für euren spontanen. Ja, Urlaub genießen, Leckeres aus anderen Regionen der Welt entdecken oder essen, entspannen. Aber dabei fiel mir auch ein, dass es auch durchaus vielen Menschen nicht so gut geht, dass das auch eine andere Seite hat. Es gibt auch Hunger, Hunger an Leib und an Seele. Und da dachte ich, das wäre doch eine Sache, die wir auch vor Gott bringen sollten. Dazu möchte ich euch jetzt bitten, dass ihr mit aufsteht zum Gebet und an den Stellen, wo das Herr Erbarme dich kommt, einfach gemeinsam mitzubeten. Allgegenwärtiger Gott, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist bei uns in jedem Atemzug, in jedem Pulsschlag. Du bist in unserem Fühlen und Hoffen, in unserer Kraft und unseren Fragen. Du bist auch dort, wo du uns fehlst. Darum bitten wir dich, sei du gegenwärtig, wo täglich Hunger herrscht, wo die Erde zu Ödland geworden ist, wo Dürre und Stürme Ernten vernichten, wo Raubbau und Krieg die Gaben und die Schönheiten der Natur bedrohen. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Wo Menschen in die Irre gehen, sei du gegenwärtig. Wo Lebenshunger in Maßlosigkeit umschlägt, wo Egoismus das Handeln bestimmt, wo Menschen der Menschen Wölfe und Andersdenkende zu Feinden werden, sei du gegenwärtig. Wir rufen: Herr, erbarme dich. Wo der Tod naht, sei du gegenwärtig. Wo Krankheit keine Hoffnung mehr zulässt. Wo Schmerzen unerträglich werden. Wo das Wachsein zur Qual wird. Sei du gegenwärtig. Wo Menschen fragen, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wo Menschen sich von dir abwenden, sei du gegenwärtig. Wo du vergessen wirst in einer vermeintlich beherrschbaren Welt. Wo deine Kirchen den Mächtigen nach dem Mund reden und ängstlich von deinen Mahnungen schweigen. Wo dein Name missbraucht wird für Ideologien und Gewalt, sei du gegenwärtig. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wo wir dich suchen und dich vermissen, sei du gegenwärtig. Wo wir hungern nach deiner Nähe und deinem Trost, nach Hoffnung, die mehr ist, als was wir verstehen. Wo wir uns nach dir sehnen, wo unser enger Glaube endet, sei du gegenwärtig. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Allgegenwärtiger Urgott, unaufhörlich schaffst du das Leben. Du bist der Raum, in dem wir sind und die Zeit, die uns trägt. In deiner Gegenwart sind wir, werden wir, bleiben wir ganz. Amen. Urlaub. Was ist denn so typisch für Urlaub? Was ist für euch typisch für Urlaub? Ausschlafen. Gibt es noch was? Gutes Essen. Sonnenbrand. Das Meer. Lesen. Festivals. Ja, es gibt viele Sachen, was man so im Urlaub machen kann. Und vieles ist anders, wie zum Beispiel der Tagesablauf oder auch der Ablauf am Sonntag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Zum Gottesdienst ist hier klar, Sonntagmorgen aufstehen, herfahren, gegebenenfalls noch irgendwas vorbereiten, weil man noch Technik, Band, Moderation oder irgendwas noch mit an dem Sonntag hat. Und aber im Urlaub ist das anders. Für manche ist es sogar so, dass man sagen kann, Urlaub, ist das vielleicht sogar Urlaub von Gott? Zum regelmäßigen Bibellesen kommt man da vielleicht nicht unbedingt. Und zu dem, was man sonst so vorhat, mit regelmäßig Losung vielleicht lesen oder Bibel oder der Tagesablauf ist anders. Und insofern fand ich das ganz spannend, als dann das Thema war im Urlaub mit dem Gebet Neues entdecken. Also das ist doch mal eine Geschichte, die mich jetzt interessiert. Da freue ich mich, dass der Rolf uns dazu jetzt was sagen wird.
Ja, vielen Dank, Jan. Jetzt muss ich hier ein wenig höher. Super. So. Ja, jetzt muss ich doch mal fragen, so wie wir hier sitzen, wer von euch hat denn den Sommerurlaub noch vor sich? Wer fährt noch? Oh ja, das sind ja einige. Ich gehöre auch dazu, wir als Familie gehören dazu. In einer Woche fängt mein Urlaub an und wir fahren als Familie nach Frankreich, an die Westküste, an den Atlantik, ganz im Süden, L'Aquitaine, Aquitanien. Auf uns wartet eine Ferienwohnung dicht am Strand. Ja, das ist doch ein Ausblick, oder? Kennt ihr das auch? Die letzten Wochen sind so richtig anstrengend. Fast wie ein Endspurt vor der Ziellinie. Es wird höchste Zeit, dass der Urlaub kommt. Der Akku ist leer, erschöpft, vielleicht auf 10%. Und mit dem Urlaub kommt dann endlich die Zeit, wo man nicht mehr arbeiten muss, wo Körper und Seele sich erholen. Ausschlafen, nichts tun, essen und trinken. Oft brauchen wir diese Zeit dringend. So dringend, dass das Warten auf den Urlaub, der Ausblick auf den Urlaub geradezu endzeitliche Züge bekommt. Endlich kommt die Erlösung von der anstrengenden Tretmühle des Alltags. Endlich kommt die Erlösung von den Herausforderungen oder vielleicht auch Überforderungen der Arbeit. So. Und wenn ich jetzt heute vorschlage, im Urlaub etwas zu lernen, was sagt ihr dann? Also unsere Kinder sagen, nee, Papa, lernen gehört zur Schule, aber nicht in den Urlaub. Und irgendwie haben sie ja auch recht. Lernen müssen wir für Prüfungen, für Klassenarbeiten, für Abschlüsse mit all dem Stress, der dazugehört. Aber es gibt auch noch eine andere Art zu lernen. Und die, finde ich, passt sehr gut in den Urlaub. Wenn wir zum Beispiel auf dem Weg in den Urlaub oder im Urlaub durch eine Landschaft fahren oder wandern, die wir sonst so nicht sehen. Und wenn wir uns auf neue Menschen und neue Orte einlassen. Und wenn wir im Urlaub Menschen mit einer anderen Kultur und einer anderen Sprache begegnen. Und wenn wir dann auf Fremde und Neues zugehen. Wenn wir es zulassen und genießen, dass nicht alles planbar ist. Wenn wir Essen, Kleidungsstücke, eine Sprache, aber vielleicht auch Tänze und Bewegungen ausprobieren, die uns bisher fremd waren. Wenn wir bei alledem dann genau hinschauen, im Äußeren wie im Inneren, wenn wir das alles bewusst wahrnehmen und uns fragen, was spüre ich hier eigentlich, was erlebe ich, was berührt mich besonders, dann lernen wir. Wir lernen über andere, aber auch über uns selbst. Und vielleicht entdecken wir in diesen ganzen Äußerlichkeiten des Urlaubs etwas, das mit dem in uns, mit unserer inneren Welt korrespondiert. Der afroamerikanische Autor James Baldwin hat das mal so auf den Punkt gebracht. Er sagte, ich habe in Europa viele Leute getroffen. Ich bin sogar mir selbst begegnet. Das ist ein ganz natürliches und kreatives Lernen. Das ist mehr ein Entdecken als Lernen. Wenn wir so im Urlaub unterwegs sind, dann gibt uns das auf Dauer mehr Kraft, als wenn wir nur in Anführungszeichen erholen, entspannen und abhängen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, auch in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Gott Neues im Urlaub zu entdecken. Also nicht so, wie Jan das gesagt hat, Urlaub vom Glauben und von Gott machen, sondern Urlaub mit Gott machen, mit einem Gott, den du so vielleicht noch gar nicht kennengelernt hast. Also raus aus dem frommen Alltag mit den bekannten Gottesdiensten, stille Zeitritualen, Gebeten und Hauskreisterminen oder was auch immer dazugehört und dann Gott in einem neuen Umfeld neu entdecken, erleben und verstehen. Und Gebet ist ein Weg oder Ort, wie wir Gott so entdecken können. Und deswegen ist mein Wunsch, dass wir den Predigttext heute, der von dem Gebet handelt, als Ausgangspunkt nehmen, um etwas für uns ganz Neues über Gott zu lernen. Gerade auch im Urlaub. Und ich lese uns den Text aus Lukas 11, die Verse 1 bis 4. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Eigentlich ein kurzer Predigttext und trotzdem ganz, ganz viel drin, schaffe ich auch gar nicht darüber, über den ganzen Text heute zu predigen. Ich beschränke mich auf die ersten beiden Verse. Und der erste Gedanke, näher als gedacht, Gott ist ein Du. Wir haben hier ja das Vaterunser. Aber nicht in der Form, wie wir es sonst kennen, die uns vertraute Form aus Gottesdiensten und Kirchen, so wie es dann auch in der Bergpredigt im Matthäusevangelium steht. Der Evangelist Lukas überliefert dieses Gebet von Jesus in einer anderen Form, in einer kürzeren Form. Und wenn das so anders ist, dann ist das ein Anlass auch hinzuschauen genauer, was ist eigentlich anders und Entdeckungen zu machen. Die Unterschiede sind wichtig. Auch noch mal etwas zum Zusammenhang. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs als Wanderprediger. Und Jesus nimmt sich da, so wie er mit seinen Jüngern unterwegs ist, Zeit zu beten, ganz für sich allein, aber doch eben nicht so allein, dass die anderen das nicht mitkriegen würden. Und wie diese Jünger, wie seine Jünger so erleben, wie Jesus betet, wie sie das wahrnehmen, da löst das etwas bei ihnen aus. Sie bitten Jesus: Herr, lehre uns beten, so wie das auch Johannes bei seinen Jüngern gemacht hat. Warum bitten sie so? Konnten die denn nicht beten? In der jüdischen Kultur, aus der seine Jünger kamen, gab es viele Formen von Gebet. Schon als Kinder sind sie da hineingenommen worden. In den Familien, durch die Eltern, im Tempel. Warum bitten sie jetzt um Gebetsunterricht? Ich denke, weil die Jünger fasziniert sind von Jesus, von seiner Art zu beten. Das ist so anders als die Gebete, die sie bisher gekannt und gesprochen haben. Eine völlig neue Art ist das zu beten, die sie bei Jesus wahrnehmen. Sie sagen: Boah, das ist ja außerordentlich, das ist Wahnsinn. So möchten wir auch beten. Und Jesus, den sie als Herrn anreden, und das ist so eine sehr respektvolle Anrede, die viel mehr Gewicht hat als der Titel Lehrer, mit dem der Täufer Johannes angesprochen wurde. Jesus, der Meisterlehrer sozusagen, er erfüllt ihre Bitte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht. Und das, was jetzt kommt, ist sicherlich einerseits ein fest formuliertes Gebet, das man alleine oder gemeinsam so Wort für Wort nachsprechen kann. Aber es kann auch ein Ausgangspunkt, eine Art Gerüst sein für eigene Worte und Sätze, die diese Grundgedanken, die in dem Gebet stehen, weiterspinnen. Ein Ausgangspunkt für eigene Gebete. Und hier zeigt jetzt Jesus einen Weg, den wir in unserem eigenen Gebet beschreiten können. Wie fängt dieses Gebet an? Mit einem Wort: Vater. So lehrt Jesus hier seine Jünger, sollen sie Gott anreden. Und hier steht nicht unser Vater, wie bei Matthäus. Und das fordert uns heraus. Auch wenn es nicht so gemeint ist, schwingt ja bei diesem Unser eine Vereinnahmung mit. Unser Gott, der für uns ist. Wisst ihr, im Ersten Weltkrieg haben die Soldaten des römischen Kaiserreichs auf ihrem Koppelschloss eingraviert: Gott mit uns. Und da war klar: Gott mit uns gegen den Rest der Welt, gegen die Bösen. Und bei unser Gott schwingt auch mit, das ist der Gott, der uns vertraut ist, den wir kennen, den wir einschätzen können. Aber es steht hier nicht unser Vater, sondern nur Vater. Und es heißt auch nicht Vater im Himmel. Das kann ja irgendwo auch Distanz schaffen. Gott ist weit weg, irgendwo im Himmel. Ganz anders, ganz weit weg. Hier steht nur schlicht und prägnant Vater. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Wort, was für Vater im griechischen Grundtext gebraucht wird, da sind sich die meisten Exegeten einig, das ist eine Übersetzung des hebräischen, des aramäischen Wortes Abba. Aramäisch, das war die Muttersprache von Jesus. Und Abba, das ist ursprünglich das Wort, mit dem kleine Kinder ihren Vater anredeten, Papa. Im Neuen Testament, also zur Zeit des Neuen Testamentes, wurden so aber auch alte Männer angesprochen. Aber ist eine sehr vertraute und gleichzeitig aber auch respektvolle Anrede gewesen. Und wenn Jesus seinen Jüngern sagt, redet Gott mit Abba, mit Vater an, dann gibt er seinen Jüngern keinen neuen Namen von Gott, sondern er tut etwas ganz anderes. Er stellt seine Jünger in eine Beziehung zu Gott. Und das ist nicht selbstverständlich, auch heute nicht. Es gibt so viele Vorstellungen von Gott, die wir haben können. Gott ist kein Schöpfergott, der unsere Welt irgendwie ins Leben gerufen hat. Und dann hat er sich in einen Winkel des Universums zurückgezogen. Gott ist kein Geist, der den Kosmos durchdringt und wir können irgendwie mit ihm eins werden oder vielleicht auch nicht. Gott ist kein allmächtiges, unzugängliches Wesen, das über dein und mein Schicksal entscheidet, über unsere Welt entscheidet. Gott ist ein Gegenüber, ein Du, eine Person. Und das entscheidende Merkmal dieser Person, das Wesensmerkmal schlechthin dieses Gottes ist, Vater zu sein, Papa zu sein. Und ein Vater kümmert sich um seine Kinder. Etwas später in diesem Kapitel heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon gute Sachen tun könnt und geben könnt, wie viel mehr wird Gott, der Vater im Himmel, wird Gott euch Gutes geben? Ein Vater kümmert sich. Ein Vater weiß sich verantwortlich für seine Kinder, für seine Familie, für sein Haus. Das ist das Wesen Gottes. Er weiß sich verantwortlich. Ein Vater liebt seine Kinder. Leute, das war für die Jünger damals nicht selbstverständlich. Und ich frage mich, ist das für uns selbstverständlich? Also die Worte habt ihr, wenn ihr häufiger in diesem Gottesdienst seid oder in christlichen Gottesdiensten seid, bestimmt schon 1000 Mal gehört. Aber horcht doch mal in euch hinein. Was fühlt ihr denn da, wenn ihr zu Gott betet? Und wie oft höre ich das in Gesprächen? Ich weiß nicht, ob ich okay bin für Gott. Irgendwo spüre ich, es reicht nie aus, was ich tue und was ich bin. Ich müsste mehr sein. Ich müsste mehr für Gott tun. Ich genüge nicht. Gott ist mit mir nicht zufrieden. Dieses Gefühl schwingt oft, empfinde ich, in unserer Beziehung zu Gott mit. Und Jesus sagt, sagt zu Gott, Vater, Papa. Ein Gott, der sich um dich kümmert, der dich liebt, der sagt, du bist okay, auch wenn die Windel wieder voll ist. Egal. Das war für die Menschen damals etwas sehr Ungewohntes. Aufregend anders. Und ist es in der Tiefe, wenn wir uns das wirklich mal vor Augen führen, was Jesus da gelehrt hat und in seinem Gebet lebte, es ist auch für uns heute eine Revolution. Ungewöhnlich, faszinierend. Der Apostel Paulus hat das in seinem Brief an die Römer mal so ausgedrückt: Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind seine Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist rufen wir zu Gott, aber Vater. So macht Gott uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn uns das, wenn dich das und mich das wirklich prägt, dann verändert das unsere Situation, unser Empfinden, unser Fühlen und Denken im Stress. Und wenn uns einer angeht und kritisiert, reagieren wir anders. Das sind die Nagelproben dafür, wie sehr uns das wirklich schon in unserem Leben durchdrungen hat. Ich glaube, da können wir noch Entdeckungen machen. Wie viel Freiheit und Weite und Gelassenheit dir das schenken kann, uns das schenken kann, wenn wir das wissen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Im Lukas-Evangelium spricht Jesus immer wieder von Gott als seinem Vater. Erinnert ihr euch vielleicht an diese Szene, wo der 10-jährige Jesus im Tempel ist, ausgebüxt seinen Eltern, die waren völlig entsetzt. Jesus im Tempel redet mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass ich dort sein muss, wo mein Vater ist, als 10-Jähriger. Und das hat sein Leben durchgezogen, dieses Wissen, ich und der Vater im Himmel, Gott gehören zusammen. Gott ist mein Vater im Himmel. Und auch noch nach seiner Auferstehung hat Jesus so von Gott gesprochen. Jesus wusste sich zutiefst geliebt von Gott. Er konnte sogar sagen, ich und der Vater sind eins. Ein Lehrstück dafür ist das, was im Johannesevangelium im 17. Kapitel steht, das Gebet von Jesus. Und dann hat Jesus aber auch gesagt, und das sie im Lukas-Evangelium Kapitel 11, Vers 22, niemand, sagt Jesus, da kennt den Sohn nur der Vater. Und niemand kennt Gott den Vater nur der Sohn. Und dann heißt es, die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Jesus sagt mit anderen Worten, ich habe ein einzigartiges, vertrautes Verhältnis zum Schöpfer dieser Welt, zum Gott, zu dem Gott, der diese Welt gemacht hat und am Leben hält. Ich bin sein Sohn, er ist mein Vater, er liebt mich so unbeschreiblich, dass das alles ist, was ich brauche, um zu leben. Und Jesus sagt, das will ich euch offenbaren. Ich als Sohn Gottes kann es anderen offenbaren und zeigen, dass Gott so der Vater ist. Genau das hat Jesus getan, als er seinen Jüngern dieses Gebet gab. Jesus nahm sie in diese einzigartige, vertraute Beziehung zum Vater, die er hatte, mit hinein. Er zeigt ihnen Gott als Vater, als Papa. In diesem einen Wort Vater ist das Herzstück des christlichen Glaubens auf den Punkt gebracht, das Wesen unseres Glaubens. Als ich zum Glauben gekommen bin, wisst ihr, was da der große Unterschied war zu all dem Frommen, was ich vorher schon kannte und wo ich beteiligt war und drin war? Das war, dass ich wusste, Jesus ist da. Er ist ein Gegenüber für mich. Gott ist da. Und so wie ihr hier vor mir sitzt, so wusste ich, ist Jesus mit mir in diesem Raum. Und Gebet war keine Übung, keine Praxis, die ich erlernen musste, sondern es war selbstverständlich. Ich muss mit diesem Gott reden. Ich muss mit Gott rechnen und ich muss mich auf ihn einlassen. Und wenn du an dieser Stelle merkst, das kenne ich so gar nicht. Da möchte ich dir Mut machen. Da gibt es was zu entdecken. Gott will dich in diese Form von Vertrautheit mit ihm hineinführen, dass du sagen kannst, Gott, Papa. Manche Geschwister von uns leben diese Vertrautheit im Gebet in besonderer Weise. Und das ist faszinierend. Als ich zum Glauben gekommen bin, war hier in der Gemeinde Julius Zurmühl Pastor. Und ich erinnere mich an seine Art, wie er gebetet hat. Wo ich etwas spürte von dieser vertrauten Beziehung, diesem Wissen, ich bin geliebt, egal was da kommt. Es ist ein Gott, der mich liebt, der mich annimmt, bei dem ich okay bin. Das hat mich geprägt, zu erleben, da ist jemand, der betet so zu Gott. Ein Wort, ich glaube, so viel habe ich noch nie in einer Predigt gesagt über ein Wort, aber das alles schwingt in diesem Vater mit drin. Und wenn wir jetzt wieder an den Urlaub denken, dann schlage ich etwas Praktisches vor. Nehmen wir doch den Urlaub, diese ganz andere Umgebung, das ganz andere Setting, die andere Kultur, die andere Landschaft, andere Städte, als Anlass, uns neu auf Gott als Du einzulassen. Lass uns einfach, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, wenn wir im Flugzeug sitzen, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, lass uns das einfach vorstellen, jetzt gehe ich mit Gott, mit meinem Papa, mit meinem Vater durch diese Orte, die ich noch nie oder sehr selten so sehe. Ich persönlich praktiziere das auch für mich, wenn ich bete, in einem Raum sitze, dass ich mir bewusst vorstelle, jetzt ist Jesus hier mit mir im Raum. Und das ist kein Gedankenspiel. Das ist ja zugesagt uns, dass Gott bei uns ist, nahe uns ist. Und der Heilige Geist macht uns das in unserem Inneren sehr bewusst, sehr klar. Jetzt bist du nicht allein. Jetzt ist dieser Gott bei dir. Und es ist unglaublich tröstlich und aufbauend. Lass uns diese Gegenwart Gottes, dieses Du, dieses Gegenüber, dass Gott ein Gegenüber von uns ist, lass uns das in einer völlig fremden Umgebung uns ganz neu entdecken und erleben und darüber staunen. Nun gibt es einen zweiten Gedankengang noch. Und zwar, ich habe das überschrieben, weiter als erwartet, die ganze Welt ist Gottes Spielfeld. Wenn Gott uns so vertraut ist, jemand ist, der uns so nah ist, ist es eine natürliche, aber auch ungute Tendenz, dass unser Glaube an Gott, unsere Beziehung zu Gott, sehr privat und persönlich ein Kuschelglaube vielleicht geradezu wird. Bei Gott finde ich Ruhe und Geborgenheit, der Rest der Welt ist egal. Hauptsache Gott und ich sind okay, Hauptsache Gott segnet mich. Eine Gefahr, die in so einer großen Nähe und Vertrautheit liegt. Es ist auch eine Gefahr, dass unser Glaube distanzlos wird. Dass Gott, der uns so vertraut ist, unter der Hand der Assistent für unsere Ego-Trips wird. Der Erfüllungsgehilfe für unsere Wünsche. Bitte, Papa, mach mal bitte. Erstens, zweitens, drittens, das hätte ich auch noch gerne. Und deswegen, weil das eine, ich sage es mal, Gefahr ist, stellt Jesus direkt hinter diese Anrede Vater, Papa zwei Bitten. Die erste, dein Name werde geheiligt. Diese Bitte drückt etwas von der Hoheit Gottes aus. Eine Hoheit, die bei aller Vertrautheit nicht verloren gehen darf. Gott ist heilig. Das meint, er ist und bleibt unverfügbar. Er gehört nie dir und nie mir. Er ist und bleibt bei aller Vertrautheit ganz anders als du und ich. Das fordert unseren Respekt. Und Gottes Name, da geht es um Gottes Ruf in der Welt, vor allem aber um seine Person, um ihn selbst. Gottes Name soll geehrt werden. Alle Menschen sollen mit Respekt von ihm sprechen und ihn als Gott anerkennen und ehren. Dein Name werde geheiligt. Nicht nur in der freien evangelischen Gemeinde, nicht nur in den katholischen und evangelischen Kirchen. Alle sind hier im Blick. Und wenn hier steht, dein Name werde geheiligt, diese Formulierung im Passiv, das wird in der Bibel oft gebraucht, um zu umschreiben, dass Gott etwas tut. Jesus lehrt seine Jünger darum zu beten, dass Gott selbst dafür sorgt, dass sein Name, dass er selbst so respektiert und geehrt wird von allen Menschen. Da sind wir wieder bei dem, was ich in meiner letzten Predigt gesagt habe, Gebet für alle. Und Gott muss das tun. Die Bitte ist, dass Gott hier handelt. Es gibt keine politische Lösung dafür, dass Menschen Gott nicht ernst nehmen, dass Gott ihn und seinen Willen und seine Werte nicht akzeptieren. Gott möge dafür sorgen, dass sein Name, dass er hochgehalten wird, respektiert wird, geachtet wird unter allen Menschen. Die Sache von Gott und mit Gott geht alle an, nicht nur die, die dem christlichen Glauben nachfolgen. Und dann heißt es in der zweiten Bitte, dein Reich komme. Wörtlich kann man das auch übersetzen, deine Königsherrschaft komme. Und das macht den Horizont jetzt ganz weit. Das ist universal, global. Das ist kosmisch. Was sich seine Jünger und überhaupt die Juden zur Zeit Jesu unter dem Reich Gottes und der Königsherrschaft vorgestellt haben, das verstehen wir ein wenig, wenn wir zum Beispiel den Psalm 145, Vers 10 lesen und die folgende. Ein Gebet ist dieser Psalm, das Gottes Herrschaft besingt. Dort heißt es, alle deine Geschöpfe sollen dich preisen, Herr, alle, die zu dir gehören, sollen dir danken. Vom Glanz deines Königtums sollen sie reden und von deiner gewaltigen Macht, damit alle Menschen von deinen Taten hören, von der Herrschaft und Pracht deines Königtums. Du bist König für alle Zeit und deine Herrschaft hört niemals auf. Und das Ganze auf dem Hintergrund, dass damals das Königshaus David zerfallen war, das Königtum von David und seinen Nachkommen hatte keinen Bestand mehr. Das Volk Israel hatte alle Macht verloren. Politisch waren sie in die völlige Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Es gab eine Besatzungsmacht, die Römer. Und umso mehr klammerte sich das Volk an diese Vorstellung des bleibenden Königtums eines Gottes. Darauf warteten die Menschen, dass Gott kommen würde und durch den Messias seine Herrschaft aufrichten würde, weltweit, für alle Menschen. Die Menschen warteten darauf, dass Gott regieren würde. Und nicht irgendwie geistlich, sondern dass Gott souverän handeln würde, die Römer aus dem Land bringen würde, Gerechtigkeit herstellen würde, Frieden schaffen würde. Und wenn wir dann weiter im Neuen Testament lesen, wird deutlich, dass Gottes Herrschaft in der Person von Jesus angebrochen ist. Jesus hat gepredigt, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Und andererseits fehlte damals und heute noch so viel daran. Noch gibt es in dieser Welt so viel Ungerechtigkeit, Gewalt und Gottlosigkeit. Da kann einem Angst und Bange werden, wenn wir in der Zeitung lesen, was sich jetzt die besonderen Machthaber, die wir im Moment am Start haben, einfallen lassen. Und deshalb gibt Jesus uns dieses Gebet, dein Reich komme. Und wir wissen, es ist ein Papa, ein Vater, ein vertrauter, liebender, fürsorglicher Vater, der diese Herrschaft antreten wird. Und wenn wir dann so beten, dann schließt das auch die Bitte ein, die wir aus der vertrauten Form des Matthäusevangeliums kennen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist so ein Stück weiter gedacht, diesen Grundgedanken weiter formuliert, eine Möglichkeit, wenn man das so mal versteht. Das gilt für uns ganz persönlich, dein Wille geschehe. Gerade weil und wenn du Gott so vertraust, fragst du auch nach seinem Willen. Und wenn wir Gott so vertrauen, dann stellen wir seinen Willen über unseren Willen. Und dann sind wir bereit, diesem Gott zu folgen, auch wenn unsere eigenen Träume dabei kurz kommen, zu kurz vielleicht kommen. Nochmal für den Urlaub ein praktischer Vorschlag. Wenn du jetzt im Urlaub bist und du fährst und gehst durch fremde Gegenden und du nimmst die Kultur wahr, die Menschen, die Häuser, andere Gebäude, die Plätze, wo die Menschen sich treffen, dann bete doch laut diese zwei Bitten. Dein Name, Gott, werde geheiligt. Dein Reich komme. Und dann wirst du etwas davon ahnen, wie groß und souverän und wie umfassend dieser Gott ist, den wir Vater nennen dürfen und der doch für mehr als 7 Milliarden anderer Menschen zuständig ist, ihr König und Herr ist. Lass uns mit diesem Gebet, mit dem Anfang dieses Gebetes, mit diesem einen Wort und diesen zwei kurzen Sätzen Neues entdecken. Auch im Urlaub, aber genauso auch hier. Amen.
Genau, wir wollen jetzt durch Lieder zu Gott reden und ihn loben. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, aufzustehen. Wir werden mit einem wahrscheinlich etwas unbekannteren Lied starten. Aber dazu seid ihr herzlich eingeladen, vielleicht gerade bei solchen Liedern genau auf den Text zu gucken und ja bei euch zu sein und zu Gott zu beten. Genau. Sing His praise.
approach your throne. Nameless, now I'm running home. By your blood I come, welcomed as your own, into the arms of majesty. By your blood I come, welcomed as your own, into the arms of majesty.
Thank you. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Life down at your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you.
One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Yesterday, today, the same. Forever still, forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sohn hat, lobe den Herrn. Halleluja. Lobe ihn mit den Posaunen, lobe ihn. Lobe ihn mit Salza und mit Harfe. Lobe ihn mit Pauken und mit Geigen. Lobe ihn mit Saiten und mit Pfeifen. Alles, was Sohn hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sohn hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn. Lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Alles, was Sodom hat, lobet den Herrn. Halleluja. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Sodom hat, lobe den Herrn. Halleluja.
Amen.
Ja, und damit sind wir schon fast am Ende des Gottesdienstes angelangt. Es bleiben noch ein paar kleine Ansagen. Wie jeden Sonntag könnt ihr gern wieder zum Gebet kommen. Hier bei den Betern gleich, bei den Bänken. Wir haben das letzten Sonntag ja erlebt, dass schon, ich denke, man hat gespürt, ein Bedarf, eine Sehnsucht danach ist. Nutzt diese Chance, ihr habt sie heute dort wieder. Auch heute gibt es, ich hoffe, das stimmt, Kaffee und Tee. Letzten Sonntag war es ja etwas knapp. Auch da, glaube ich, fehlen einfach dann die Leute. Also wenn ihr keinen Kaffee dort seht, dann wisst ihr sofort, wäre vielleicht die Variante für mich oder jemand anders, den man mal ansprechen könnte, wo man weiß, der hat da vielleicht die Möglichkeit oder den Willen, dort mitzuhelfen. Guckt einfach mal, vielleicht kriegen wir da auch Verstärkung. Ja, für die Leute, die das erste Mal da sind oder Gespräch suchen, gibt es wieder die Möglichkeit mit den bunten Tassen dort hinten. Die könnt ihr euch da nehmen und dann hat man es etwas leichter zu sehen, um dort ins Gespräch zu kommen. Ja, ich möchte mich bedanken bei den vielen, die hier wieder beteiligt waren an diesem Gottesdienst. Bent haben wir eben gehört. Die Deko sehen wir immer, aber man sieht sie nie. Ich meine nicht die Deko, sondern die Leute, die es dann machen. Auch das ist ein ganz treuer Dienst und es wäre sehr schade, wenn wir ihn nicht hätten. Auch die Technik, auch wenn der Text mal nicht stimmt, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr gar nicht mitbekommen, das Eingangsstück, ein Programm hat ein Video angezeigt, von dem nur die Musik gebraucht wurde. Ein anderes Programm hat den Text zwischendrin angezeigt, ein drittes Programm hat die Bilder angezeigt. Alles das war koordiniert und ich glaube, keiner hat gemerkt, dass das ganz schön Aufwand war hinten für die Technik. Ja, auch dort ein herzliches Dankeschön. Ja. Ich bitte euch aufzustehen zum Segen. Es segne dich, der Herr, der dich erschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Euch allen noch einen schönen Sonntag.